Radio 3. Das Gespräch.
Ich bin Katrin Heise und ich nehme Sie mit in die Uckermark, genauer gesagt nach Steinhöfel, mitten ins Biosphärenreservat Schorfheide-Kurin, und zwar zu Beate Blahi. Beate Blahi kennt das Biosphärenreservat von Beginn an, also seit 36 Jahren. Jetzt sehen Sie und andere aber eine Gefahr für diese einmalige Kulturlandschaft. Auch darum wird es gehen und um diese zwei hier. Das Pfeifen, was wir jetzt gerade hören, das ist der Grund, warum Beate Blahi, mein Gast heute, oder ich bin ja ihr Gast, nicht zu uns ins Berliner Studio kommen konnte, sondern in Steinhöfel mitten in der Uckermark bleiben musste. Zwei kleine Kranichküken. 5 Wochen alt, klein sind die gar nicht mehr. 50 Zentimeter bestimmt, oder?
Das sind sie wohl. Halben Meter haben wir schon geschafft.
Was tun Sie, um die aufzuziehen? Sie haben gesagt, Sie müssen morgens auf Schneckenjagd gehen?
Ja, ich ahme das Verhalten der leiblichen Eltern nach. Das heißt, um 6 Uhr mache ich die Stalltür auf, hole sie raus und dann gehen wir auf die Wiese, erstmal entlang des Weges, und da stehen ja schon Grasstreifen links und rechts und morgens liegt der Tau überall und alles ist feucht und die Schnecken sind bestens unterwegs und gut zu sehen. Und dann futtern die los wie nix. Sie wissen vieles alleine, aber eben nicht alles. Wir sind morgens so 1,5 Stunden hier auf der Wiese und dann gehen wir runter in Richtung Feld. Da ist ja nochmal ein Graben und am Grabenrand findet man schöne Schnecken. Und auf der Wiese fangen jetzt an, Heuhüpfer sich zu zeigen. Laufkäfer sind zu finden. Die großen grünen Heupferde, wenn man sowas erwischt, ist das Allerbeste. Und Schnaken. Die Schnakensaison läuft jetzt langsam aus. Aber Schnaken sind auch was sehr, sehr Hilfreiches, lassen sich leicht fangen.
Das heißt, Sie müssen darauf achten, dass die auch abwechslungsreich sich ernähren.
Ja, auf jeden Fall, natürlich.
Das ist also, man kann nicht das Einfachste einfach nur anbieten. Also Schnecken, stelle ich mir vor, sind am einfachsten zu finden.
Richtig, aber das reicht eben nicht aus. Mhm. Die Schnecke ist der Kalkspender, das ist schon mal ganz wesentlich. Aber nur Kalk alleine reicht nicht aus. Sie brauchen ganz viel Proteine und die finde ich in Insekten.
Warum sind Sie Ersatzmutter geworden?
Ja, da kam ein Anruf von Kranichschutz Deutschland. Wir haben ja eine große Organisation, die ganz Deutschland umfasst. Alle Bundesländer, die Kraniche beherbergen, haben auch eine Arbeitsgruppe Kranichschutz. Die gibt es in Brandenburg. Und die Zentrale sitzt in MacPom. In Güns jetzt, im neuen Infozentrum, das NABU-Informationszentrum Kranichwelten. Und da sitzt Günther Nowald. Und der weiß alles über Kraniche. Und der kriegt den Anruf aus Niedersachsen und hat dann gesagt, er wird fragen, ob es geht, ne, und rief mich dann an und fragte, ob ich in der Lage bin, Kraniche aufzuziehen, zu übernehmen. Denn wenn man das alleine macht, das ist echt stressig, das merke ich jetzt. Aber gesagt und zugesagt ist zugesagt. Also kamen sie. Eins der beiden ist gleich verstorben, weil es so unsachgemäß behandelt wurde. Und ein paar Tage, 5 Tage später kam dann der zweite hier aus Brandenburg. Da war ich ganz froh. Denn ein Kranich allein ist traurig. Zweie, die ergänzen sich, die sehen sich, die sehen ihre eigene Art und nicht nur den Menschen, das ist total wichtig, und wachsen miteinander auf, sehen auch die Veränderungen am Körper, die Federn kommen jetzt, das Benehmen, das Verhalten, genau, das können sie, spiegeln sich ja quasi immer zu aneinander. Und da habe ich gerne Ja gesagt, als der zweite dann auftauchte.
Das sind beides Kranichküken gewesen, die von Menschen der Natur entnommen worden sind, so sagen Sie es. Also die Menschen hatten jeweils das Gefühl, da sitzt ein kleines Kranichküken und ist allein und verlassen. Da muss ich helfen. Ganz ehrlich, Sie haben mir gesagt, das ist das Falscheste, was man machen kann, aber ich verstehe den Impuls. Die wollten ja eigentlich nur helfen, diese Leute.
Ja, aber der Impuls ist sowas von falsch, ist wie beim Rehkitz. Das weiß jetzt jedes Schulkind, ein Rehkitz fasst man nicht an, da geht man schnell rückwärts wieder weg. Und das Gleiche macht man auch, wenn man einen kleinen Kranich sieht. Denn die Eltern sind in der Nähe, aber für den Menschen natürlich unsichtbar. Die stehen im hohen Kraut oder hinterm Baum und hoffen, dass der Mensch wieder verschwindet. Kranichküken sind nie allein und verlassen. Aber das bringe mal nun einer den Leuten bei.
Ja, genau. Wie versuchen Sie das? Sie sind organisiert im Kranichschutz, haben Sie ja gerade gesagt. Mhm. Da versuchen Sie doch wahrscheinlich auch Leute wie mich zum Beispiel, Städterin, so ein bisschen näher da dran zu bringen und eben diesen Impuls vielleicht auch mal auszuschütteln. Womit machen Sie das?
Mit Aufrufen, mit aufklärenden Texten. Es gibt auf der Webseite von Kranichschutz Deutschland www.kraniche.de einen Text von mir, der heißt Keine Kraniche für den Vorgarten, den habe ich schon vor Jahren geschrieben, wo ich genau das schildere, dass es das Falscheste ist, das Tierchen mitzunehmen. Man lässt es vor Ort. Wenn es wirklich am Straßenrand sitzt, trägt man es allerhöchstens in den Wald hinein oder auf die Wiese, damit es nicht durch Autoverkehr gefährdet wird. Aber die Eltern hören das Rufen und gehen dahin. Die Angst, die manche Leute haben, ich darf das nicht anfassen, dann nehmen es die Eltern nicht an, ist Unsinn, denn Vögel riechen das nicht und nehmen nicht wahr, dass ein Mensch da dran gewesen ist. Im Gegenteil, sie sind erleichtert, wenn sie ihr Küken wiederfinden.
Sie werden jetzt also diese beiden Kraniche aufziehen, die sind jetzt 5 Wochen alt, verlieren langsam ihren Babyflaum, langsam sieht man dann schon die Federn. Wie geht das jetzt weiter? Die haben riesige Füße.
Das ist ja auch das Wichtigste. Sie müssen Mutter und Vater folgen können, so schnell wie möglich.
Weil Kraniche laufen eben ganz
das
viel.
Das sind Laufvögel letztendlich, obwohl sie flugfähig sind, sind ja keine Straußen. Aber sie legen Kilometer zurück. Schon die kleinen Küken mit 2 Tagen, die können sofort schwimmen. Schwimmen vom Nest an den Rand des Moores oder des Brutplatzes, wo sie zur Welt gekommen sind, und laufen den Eltern nach. Die nehmen natürlich Rücksicht. Sie sehen ja noch, wie kurz die Beinchen sind. Aber deswegen wachsen die auch so rasend schnell und vor allen Dingen auch die Füße, weil man damit prima auftreten kann, große Schritte machen kann. Und ja, das ist eigentlich von der Natur klug gedacht. Erstmal die Beine in die Länge ziehen und die Zehen wachsen lassen und dann mache ich den Rest.
Dann ist der Stand schon mal sicher.
Das nächste sind dann die Federn auf dem Rücken als Dach- und Regenwetterschutz.
Wie werden denn jetzt diese beiden kleinen Kraniche fliegen lernen? Weil das können sie nicht. Sie können zwar Schnecken jagen und vielleicht sogar ein Heupferdchen fangen, aber fliegen können sie ihnen nicht beibringen. Was machen sie dann?
Das ist angeboren. Wenn die Zeit kommt, dass sie anfangen, fliegen zu lernen, zu üben, gehe ich mit ihnen auf die Wiese, renne vorweg, wedle mit meinen federlosen Armen, dann ahmen die mich nach und plötzlich spüren sie, ach, das trägt die Luft, das ist toll. Und diesen Moment zu erleben, das ist für mich immer großartig. Die lachen richtig, wenn sie das geschafft haben und wieder runterkommen. Das Fliegenlernen ist eine tolle Zeit.
So, man hört gleich, Beate Blei hat nicht das erste Mal Kranichküken zu Gast als Kranichmutter. Wie sind Sie Kranichmutter geworden?
Es war im Jahr 2000, das ist ja nun schon 26 Jahre her, da waren wir auf Beobachtungstour, wir, unser Trupp Kranichbetreuer und Schützer. Wir kamen an einen Brutplatz, da waren zwar die Küken geschlüpft, aber ein Jäger muss unbedingt seinen Pirschsteig haken. Und sein Dackel war derweil unbeaufsichtigt, hat das ältere Küken umgebracht und das zweite saß auf dem Nest im Schatten der Erlen und drohte zu verklammen.
Was heißt verklammen?
Kühlt aus. Es muss ja noch gewärmt werden.
Und natürlich, die Eltern trauten sich nicht an.
Auf die große Wiese beiseite gegangen und machten Theater und schrien. Aber der Jäger wusste überhaupt nicht, was er damit anfangen soll, was das für Vögel sind, wusste auch nicht. Na jedenfalls, das Küken geriet in Gefahr. Dann haben wir dem Kollegen, der da gerade beobachtete, gesagt, nimm's mal, wärme es und wir werden es morgen den Eltern zurückgeben. Und das klappte natürlich nicht, denn dadurch, dass das erste tot war, hatten die und das andere nicht mehr da war, hatten die keine Nestbindung mehr. Und das Paar kam nicht zurück. So, und jetzt hatte ich dieses Küken da. Und Eberhard sagt, ja, dann müssen wir das eben so aufziehen. Ich sage, na, und wie macht man das? Ja, keine Ahnung, probier mal. Und dann habe ich mit Mücken angefangen und die Happen wurden dann langsam größer und man lernt Schritt für Schritt. Und das war eben die Lehrzeit, das erste Küken im Jahr 2000, das war mein Grummilein, mit dem wir dann 2,5 Jahre gelebt haben.
Mit dem Sie und Ihr Mann, Eberhard Henne, 2,5 Jahre gelebt haben. Das heißt, so auswildern, ist das nicht angesagt?
Das wäre schön, aber seit Konrad Lorenz weiß die Welt, dass es sogenannte Prägungsphasen gibt im Leben von Vögeln, insbesondere von Nestflüchtern. Und was bei der Graugans funktioniert, ist genau das Gleiche bei allen anderen Gänsen und auch bei Kranichen. Das, was sie sehen in den ersten 8 Tagen, was vor ihnen herläuft, ihnen Futter anbietet und Schutz gibt, das sind die Eltern. Und Grummi hatte eben keine anderen als nur uns. Obwohl wir es intensiv versucht haben, wir waren ja viel an Schlafplätzen, wo man dann abends sitzt und beobachtet, haben wir ihn mitgenommen, damit er die sieht und hört. Der hat sich gefürchtet. Er wollte nicht zu Kranichen, das waren ganz gefährliche Tiere. Er wollte bei seinen Menschen bleiben. Und das ist bei diesen beiden hier auch passiert.
Das heißt, die beiden werden wahrscheinlich bei Ihnen bleiben, aber Sie haben auch Kraniche. Nein?
Die bleiben nicht bei mir, das habe ich mir ausbedungen, als Günther Nowald anrief. Ich habe sie also in der Kurzzeitpflege. Also ich bringe ihnen noch das Fliegen bei. Und dann kommen die in die Kranichwelten, da wird nämlich eine große Voliere gebaut, denn sie sind fehlgeprägte Vögel. Und dadurch, dass sie hier bei mir leben, viel Menschenkontakt haben, sind sie dann auch gar nicht scheu und erleiden keinen Stress, wenn sie in so einer Voliere sich dann befinden. Die können darin fliegen, können alles an natürlichem Verhalten ausleben und werden sich nicht fürchten, wenn Gäste staunend stehen und sie beobachten.
Also die werden in die Kranichwelt nach Mecklenburg-Vorpommern.
Günz heißt der kleine Ort. Günz, das ist in der Nähe von Stralsund.
Sie haben aber auch schon Kraniche aufgezogen, die Sie dann ausgewildert haben.
Honeylion, das war so ein Sonderfall. Als der Zug losging im Herbst, Spätherbst, flog Hannes weg. War den ganzen Winter lang weg. Und wir waren natürlich gespannt wie die Flitzbogen. Was wird im Frühjahr? Und tatsächlich, zu Ostern war er wieder hier. Und das hat er dreimal vollzogen. Und im letzten Jahr ist er auch wieder weggeflogen. Und zu diesem Osterfest, jetzt in 2026, kam er nicht wieder. Und da gehe ich davon aus, dass ihn die Vogelgrippe erwischt hat.
Das wollte ich auch mit Ihnen besprechen. Erzählen Sie noch mal aus dieser Zeit, wie war da Ihr Tagesablauf? Sie sind losgezogen und mussten tote Vögel einsammeln.
Ja, das war traurig. Alma lebte ja noch hier, ein zahmer Kranich, auch total fehlgeprägt. Aus der Prignitz stammte sie. Und dann hatte ich natürlich Angst, dass ihr was passiert. Aber man kann einen wilden Vogel nicht einsperren wie die Hühner. Und dann kriegte ich Anrufe aus dem Nachbarort. Hier ist ein Kranich in den Zaun geflogen und den haben wir rausgeholt, aber der fliegt nicht weg. Bin ich hingefahren und ja, der war schwach. Ich habe ihn mit nach Hause genommen und ahnte schon, dass er die Vogelgrippe hat. Habe ihn ins Gewächshaus gesetzt, Sachen gewechselt, Schuhe desinfiziert, dass da nur meinen eigenen Vögeln nichts passiert. Und der hat vielleicht noch 5 Tage gelebt und dann war er tot. Das war das. Und dann habe ich regelmäßig meine mir bekannten und zugeordneten kleinen Schlafplätze abgesucht. Und das schneidet einen natürlich ins Herz, wenn man sehen muss, wie diese stolzen Vögel elendiglich zugrunde gehen. Hilflos mit den Flügeln schlagen, die Köpfe werfen, desorientiert und das Gleichgewicht nicht mehr haltend, irgendwann zu Boden gehen und dann verenden. Also das war ganz schlimm, aber es war auch wichtig, diese Leichen dann wegzuräumen, um die Infektionsgefahr zu mindern, diese Viruslast, die sich im Wasser dann verteilt, zu verringern. Das war schwer, aber war einfach eine Pflichtaufgabe und das habe ich ja auch gemacht. In anderen Plätzen war viel mehr.
Sie haben das wochenlang gemacht. Welche Auswirkungen auf den Bestand hat diese Vogelgrippe gehabt?
Das kann keiner ganz genau wissen, aber wir schätzen nach den Zählungen in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, an Schlafplätzen, an verborgenen Orten, wo Kraniche tot gefunden worden sind, dass wir ca. 10% der westeuropäischen Population verloren haben. Und wie viel sind das ungefähr, fragt man sich. Das sind 40.000 bis 45.000 Vögel. Und wenn man weiß, dass jeder Vogel ein Individuum ist, mit eigenem Wesen, mit eigenen Wünschen, mit einem Charakter, dann sind also so viele interessante Wesen gegangen durch eine bösartige Krankheit, die nicht notwendig wäre.
Jetzt haben Sie gesagt, dass hier meine eigenen Vögel auf dem Hof nicht angesteckt werden, weil hier gibt es nämlich nicht nur diese beiden Kraniche, sondern Sie haben mir noch verschiedene Gänse vorgestellt, die sich jetzt alle, ich glaube, sie im Hintergrund kommen sie gerade angewackelt, aber man hört sie noch nicht. Da ist auf jeden Fall eine Kanadagans.
Zwei Pommernenten, dann ein Pärchen Stockenten, ein Flugerpel und ein paar Hühner und ein schicker Hahn dazu.
Schicker Hahn dazu. Und was wir hier die ganze Zeit hören,
sind die Spatzen.
Sind die Spatzen, aber sehen könnte man jetzt hier noch ganz viele Schwalben.
Rauchschwalben habe ich viele. Ich habe Fledermäuse, die ihre Quartiere hier haben, die auch überwintern bei mir in der Garage. Das sind braune Langohren, die bei uns wohnen. Ja, dann die Meisen, die verschiedenen, sind natürlich da. Ein Kleiberpärchen lebt hier. Der Grünspecht kommt regelmäßig. Wen haben wir denn noch? Ach so, in dem großen Kasten unterhalb des Storchenhorstes brütet regelmäßig die Schellente. Hier oben im Hausgiebel haben die Turmfalken wieder ihre Jungen ausgebrütet und füttern fleißig.
Was wir hier ganz deutlich merken, ist also dieses intensive Gefühl auch zu Tieren, jetzt im Moment vor allem, also zählen sie Vögel auf. Sie sind 1955 in Bad Freienwalde geboren, im Oderbruch also. War das in Ihrer Familie schon so? Sind Sie mit Tieren aufgewachsen? War das immer Bestandteil Ihres Lebens?
Ja, also schon von Kindesbeinen an. Wir sind dann nach Strausberg gezogen. Mein Vater hat dort ein Haus für uns gebaut in der Vorstadt. Und die war damals noch voller Leben. Da gab es Eidechsen, Blindschleichen, Frösche, Kröten. Und das war für mich alles schon immer hochspannend. Und mein Vater war Jäger und ich war diejenige der drei Geschwister, die mit durfte, weil sie sich eben so für Tiere interessiert hat. Und dann war ich mit zur Jagd und es ging ja nicht ums Schießen, es ging ums Zuhören, ums Schauen. Und mein Vater hat mir sehr, sehr viel erklärt. Die Zusammenhänge in der Natur und verschiedene Arten erklärt. Damals hieß der Rotmilan noch Gabelweihe, das weiß ich noch von damals. Und die vielen anderen Tiere, Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, also der hat natürlich sein Fachjargon drauf gehabt, den ich dann übernehmen durfte. Und das war so prägend.
Ich bin eben zusammengezuckt, als Sie gesagt haben, mein Vater war Jäger, weil ich verbinde natürlich Jäger sofort mit dem Schießen von Tieren. Wenn ich dann denke, ein Kind, was so für die Tiere so schwärmt, und dann nimmt man es mit zur Jagd und erschießt vor den Augen ein Tier?
Ja, das wird, wenn man so klein ist, einem so erklärt. Mit 5 Jahren bin ich das erste Mal mit, da ich noch im Rucksack gesessen, weil mein Vater nur ein Moped hatte. Und den hat er sich nach vorne umgebunden. Ich saß vorne im Rucksack und dann sind wir mit dem Moped in den Wald gefahren.
Schönes Bild.
Und der hat gesagt, weißt du, wir wollen ja auch was Schönes essen, was Gesundes. Und wir schießen uns jetzt ein Wildschwein und davon essen wir dann Fleisch und Innereien und verwerten das alles. Und es gibt genug. Man kann Kindern alles erklären. Und auch die Jagd, die ja mit dem Tod eines Tieres im besten oder schlechtesten Fall endet, ist Element des menschlichen Daseins lange gewesen. Heute wäre sie nicht mehr nötig aus meiner Sicht. Aber damals als Kind, man geht ganz unkritisch ran. Auch wenn er so ein Tier damit nach Hause gebracht hat und es aus der Decke schlug, also das Fell abzog, das fand ich hochinteressant. Was da für Gewebe erschienen, was für Farben, was für Strukturen, das war spannend. Ich war da überhaupt nicht, habe mich nicht geekelt oder irgendwas. Man ist unkritisch und nimmt das entgegen, was der Mensch, der Vater einem da anbietet. Und das war sicherlich auch der Einstieg, warum ich Ingenieur für Veterinärmedizin werden wollte.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man weiß, dass Sie Tierärztin geworden sind oder Tiermedizin studiert haben, dann ahnt man, das ist damals irgendwie losgegangen. Bevor wir diese ganzen Schritte auch nochmal nachvollziehen, machen wir vielleicht mal eine kleine Musikpause.
Gerne.
Sie haben sich Musik ausgesucht, aber bei einem Interpreten haben Sie gesagt, suchen Sie doch mal was aus. Sie haben sich Hermann van Veen gewünscht. Mhm. Warum Hermann van Veen? Was verbinden Sie mit dem?
Ach, den kannte ich ja schon zu Ostzeiten und der hat so eine warme, liebevolle Stimme und so gefühlvolle Texte, die einem so nahe waren. Und eigentlich alles, was ich von dem kenne, hat mir immer gut gefallen.
Und weil wir hier jetzt sogar sitzen bei einer Tasse Kaffee und ich sehe auf den Tassen Kraniche abgebildet, ich habe tatsächlich, also Hermann van Veen hat mal über Kraniche gesungen.
Das,
und
das Lied hören wir jetzt. Das ist eine Überraschung, das ist toll. Ja, gerne.
Das hören wir jetzt hier für Beate Blei im Gespräch auf Radio 3 vom RBB.
Die Dämmerung beginnt sich auszubreiten am Himmel. Ziehen Vögel einen Strich. Ich seh den leeren Platz in ihren Reihen. Ist dieser Fleck da reserviert für mich?
Ich bin zu Besuch bei Beate Blahi im Biosphärenreservat in der Uckermark. Sie und ihr Mann Eberhard Henne haben die Biosphäre von Beginn an begleitet. Er war auch der erste Leiter der Biosphäre. Die Biosphäre wurde ja im September 1990 als Teil des Nationalparkprogramms der DDR gegründet. Als ich hierher gefahren bin ich eben durch so Wälder gekommen, durch eine Landschaft, die sich so wellig eigentlich hinzieht. Wie groß ist die Biosphäre eigentlich?
Wir haben stolze 1300 Quadratkilometer zu bieten.
1300 Nein. Quadratkilometer. Ja. Das heißt?
Das sind 130.000 Hektar.
Was macht die Schorfheide, die Biosphäre so einzigartig?
Na, man muss fragen, was soll ein Biosphärenreservat sein? Was sind die Bedingungen dafür, dass man als solches ausgewiesen wird? Es muss eine Ausnahmelandschaft sein, eine charakteristische Landschaft, die es so in der Ausprägung weltweit nicht nochmal gibt. Und das trifft aufs Biosphärenreservat Schorfheide-Korin zu. Wir sind eine pleistozäne Jungmoränenlandschaft und daher auch dieses schöne Hügelige, was Sie gesehen haben. Die Gletscher, die uns ja so vor 10.000, 15.000 Jahren erst verlassen haben, wir sind also blutjung, die haben alles an Kraft und Druck eingesetzt, um uns diesen Schatz an Natur zurückzulassen. Und heute haben wir hier wirklich eine Bilderbuchlandschaft mit Buchenwäldern, die ihresgleichen suchen, in der Ausdehnung allein schon. Wir haben die fruchtbaren Grundmoränen, die der Mensch freigeschlagen hat, die aber trotzdem ihren hügeligen, sanft gewellten Charakter behalten haben, auf denen er ackert. Und zum Beispiel der Grumsin, unsere berühmteste Kernzone, die heute ein Weltnaturerbe trägt, das ist eine sogenannte Stauchendmoräne. Und diese Stauchendmoräne besteht vor allen Dingen aus Steingeschieben, hat steile Hänge, hat Moore, hat Gewässer und war so unfreundlich zu den einfachen Pflügen und Holzpflügen des Menschen, dass der gesagt hat im Mittelalter, ach Mensch, bleib mir doch, lass doch den Wald da stehen.
Weil Sie gerade Mittelalter sagen, im Mittelalter hat der Zisterzienserorden hier das Kloster Kurin aufgenommen. Ich bin eben ja durch Steinhöfel gefahren und da steht auch, seit 1220 besteht diese Siedlung Steinhöfel. Zwischen Mittelalter und 1990 liegt ja noch eine ganze Menge Zeit. Der Kaiser hat hier gejagt und die Nazis, Hermann Göring hat hier gejagt in der Schorfheide. Honecker hat hier gejagt.
Und Günther Mittag.
Und Günther Mittag hat hier, das heißt eigentlich.
Und Erich Mielke, der hat hier bei uns gejagt in der Uckermark. Honecker hatte die Schorfheide.
Also deswegen quasi unberührte Natur, weil die Großkopferten, die meisten Leute
hat es dazu geführt, haben. Ja, das stimmt. Letztendlich hat es dazu geführt, diese Privilegien für die Adelsgesellschaften und auch für unsere Regierenden nach dem Zweiten Weltkrieg, dass einige Landstücken heute die zu den wertvollsten Flächen gehören, weil sie eben so gut wie nicht verändert worden sind. Das betrifft ja den Grumsin, es betrifft weitere Wälder, ja, die großen Wälder, in die allerdings auch Tiere gebracht worden sind, die wiederum zu starken Veränderungen geführt haben.
Die hier eigentlich nicht zu suchen
Nördlich
hatten,
ne? Von uns ist ein großer Buchenwald, der wurde von Erich Mielke bejagt und der hat Ungarnhirsche hergebracht, die wurden gegattert, eingezäunt und das waren große, kräftige Tiere. Die Verwundungen, die sie an den großen Buchen hinterlassen haben, können wir heute noch sehen. Und die Wälder, die damals nicht alle eingezäunt waren, hier das Mielke-Gatter war eingezäunt, Honecker war nicht eingezäunt, aber wenn der wirklich kam und jagte, dann war natürlich hinter jedem Baum ein Stasi-Mann, der vorsprang, wenn da etwa ein Bürgerlein kam und Pilze sammeln wollte. Ne? Die Leute wurden rausgehalten, weggeschickt. Das ist ganz klar.
Ein Name im Zusammenhang mit dem Biosphärenreservat fällt ja immer, das ist Michael Suko, der stellvertretende Umweltminister in der Regierung Modrow dann. Er und eben einige andere haben so diese einmalige Chance damals ergriffen und das Gebiet eben unter Schutz gestellt und den UNESCO-Titel auch bekommen. Führen Sie uns mal so in diese Wendezeit, also um den Umweltschutz und Naturschutz, in dieses Interesse. Wie hoch war das hier?
Na, man muss da vielleicht noch in die DDR gucken. Mhm. Wir hatten die GNU, also wir hatten den Kulturbund und im Kulturbund gab es die GNU, die Gesellschaft für Natur und Umwelt. Die gab es zu DDR-Zeiten und da versammelten sich die Leute, die ein starkes Naturverständnis, Interesse hatten und Schutzbedürfnis vertreten haben. Es ist nicht so, dass das erst 1990 aus dem Nichts entstand, ganz im Gegenteil.
Was waren das für Leute, was hat die so bewegt?
Also das waren Wissenschaftler, meistens Wissenschaftler, Bodenkundler, wie hier unser Ernstl Priest, der den Nordwesten der Biosphäre ausgewiesen hat. Das war Eberhard als Tierarzt und stark Naturinteressierter, der die Großtrappe betreut und geschützt hat. Und als die dann ausstarb, ist er ganz beim Kranich geblieben. Michael Suko als ebenfalls Moorkundler und Moorschützer. Also all diese Leute haben schon zu DDR-Zeiten versucht und getan, was sie konnten, um gegen Naturzerstörung, die ja in der DDR sehr stark vertreten war in vielen Gegenden, ich sag nur mal Bitterfeld, dass die dafür gekämpft haben, schon damals Natur zu schützen und die Werte zu sichern. Ja, und dann in der Wende, dann kam Michael Suko und hat gesagt, also wir müssen und Biosphärenreservate, das war ja eine Kategorie, die es im Westen gar nicht gab. Die DDR hatte zwei. Biosphärenreservat Fässertal und Steckbiel-Lödderitzer Forst.
Denn Biosphärenreservate sind Kulturlandschaften,
das
wo
ist
Mensch
das
und
der,
Natur.
Richtig, das ist der große Unterschied. Und diese fortschrittliche Idee, die UNESCO damit verbunden hat, die greift bis heute. Kein Nationalpark, wo es heißt, Menschen raus und lass mal Natur Natur sein. Nein, wir müssen es harmonisieren. Wir müssen dem Menschen ermöglichen, seinen Lebensunterhalt in der Natur zu erwirtschaften, in seiner gestalteten Kulturlandschaft, aber die Naturwerte dabei nicht zu zerstören.
Und wie das aussieht, da müssen wir auf jeden Fall noch mal genauer drüber reden. Aber jetzt waren wir gerade in dieser Wendezeit, ja, in dieser Übergangszeit. Man wusste ja eigentlich auch noch nicht so genau, wo es hingehen wird.
Ja, es gab ja dann die letzte Volkskammerwahl und ab da ging es eigentlich schon ganz deutlich auf Wiedervereinigung zu. Also unser großer Schützer war auch Töpfer, der damalige Umweltminister, der gesagt hat, ich schicke euch ein paar gute Leute, die unterstützen euch beim Ausweisen von Schutzgebieten, weil dass wir Schutzgebiete wollten, also ich sage wir, obwohl ich damals nicht beteiligt war, aber diese Truppe, die ich ja schon einige Vertreter aufgezählt habe, die wollte das. Und Michel hat gesagt, wir haben hier einen Plan. Es gab sogar schon eine Liste, wo die ganzen Namen der Schutzgebiete draufstanden. Und das müssen wir jetzt hinkriegen, so schnell wie möglich. Und die Westbeamten haben gesagt, was? Da, für den Nationalpark, da braucht man 5 Jahre. Da könnt ihr nicht, das geht nicht. Und die Ossis haben gesagt, nee, das schaffen wir. Guck mal, wir haben hier schon alles fertig. Das holen wir aus der Schublade, das kriegen wir. Und es hat geklappt.
Na, und mit der Unterstützung von Töpfer dann wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Also dem verdanken wir viel.
Sie haben gerade gesagt, ich war da noch gar nicht dabei. Wo waren Sie denn da? Sie haben Veterinärmedizin in Rostock studiert.
Ja.
Von wann bis wann war das?
73, 76 und bin dann in die Großtierpraxis in Wriezen und rundum in Wriezen, auf den Höhendörfern und unten im Oderbruch, da habe ich gearbeitet.
In der Tierproduktion.
Ja, industrielle Tierproduktion, ja. So hieß das ja.
Und das klingt für mich
grauenhaft. Auch wieder,
ja, das klingt so gar nicht nach der Frau, die ich hier jetzt so an jedem einzelnen Tier habe, also erzählen.
Ja, kann. Natürlich, aber Sie wissen vielleicht selber, wenn man jung ist und man sitzt im Hörsaal und kriegt was erzählt, dann glaubt man das. Und das hieß eben industriemäßige Tierproduktion. Wir müssen unsere Bevölkerung gut ernähren, wir müssen unabhängig sein, wir brauchen große Betriebe. Ja, und dann kam ich in die Praxis und sah die großen Betriebe. Ja, ich war nicht traurig, als die Wende dem ein Ende machte, dem Beruf. Zu der Zeit bin ich ins Babyjahr gegangen mit meinem Sohn, war also gar nicht so richtig präsent, als das staatliche Veterinärwesen abgewickelt wurde. Und als ich wiederkam, war mein Arbeitsplatz weg. Man ordnete mich der Kreisverwaltung zu, der neuen, in der Wohngeldstelle. Und da saß ich und war unglücklich.
Sie waren dann in der Wohngeldstelle, also in der Verwaltung tätig?
Ja.
Ach so.
3 Wochen. Und meine Kollegin, meine ehemalige Mitkollegin aus der veterinärmedizinischen Zeit, die rief mich an und sagte, du, die suchen da Leute, eine Naturwacht, die wollen da Adler bewachen und im Wald rumlaufen. So was machst du doch gerne. Melde dich doch mal. Ruf mal da und da an. Und na, das habe ich sofort gemacht. Und da war ich nach 3 Wochen aber verschwunden aus der Wohngeldstelle. Das war ja überhaupt nichts für mich. Auf dem Hintern sitzen und Akten wälzen, nee, danke.
Das heißt, also mit diesen ganzen Umwelt- und Naturschützern hatten Sie eigentlich bis zu dem Zeitpunkt
Nein.
nicht viel zu tun?
Bis dahin war ich Einzelkämpfer und habe parallel zu meiner Arbeit sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Aber so mehr so wie so ein Suchender, halber Blinder. Aber dieses gezielte mit Naturschützern zusammenzuarbeiten, das gab es nicht. Ich war ja mal bloß eine Frau, die hatte zu Hause Küche, Kinder, Kleiderschrank. Und
zu DDR-Zeiten?
Tja, das mit der Gleichberechtigung klingt wunderbar. Ich war ja voll gleichberechtigt. Ich durfte arbeiten gehen, ich durfte die Kinder erziehen, den Haushalt schmeißen, den Garten bewirtschaften und das Viehzeug. Denn ich habe ja auf dem Dorf gewohnt und wir hatten auch damals schon viel Tiere, Schafe, Rinder, Schweine, Hühner und so weiter.
Aber das war nicht mit Ihrem späteren Mann Eberhard
Henn. Oh nein, das war ein anderer Mann. Egal, jedenfalls mit der Gleichberechtigung, das war sehr vielseitig.
Sie sind dann aus der Wohngeldstelle hier als in die Naturwacht gekommen, so
ja,
hieß es, glaube ich. Ne?
Das hieß Naturwacht.
Das war am Anfang des Biosphärenreservates. Was macht man denn da in der Naturwacht?
Also, das wusste doch keiner.
Ja.
Also es waren 200 Leute, die dafür geworben wurden. Ausgesucht aus dem großen Heer der Arbeitslosen nach der Wende war ja, die Landwirtschaft brauchte keine Leute mehr, das machten jetzt alle Maschinen. Und aus diesem Heer wurden 200 Leute rekrutiert, und die sollten die Naturwacht aufbauen. Das Ziel war, parallel zu einer Verwaltung, die eben im Verwaltungssitz sitzt und verwaltet, Leute in der Fläche zu haben, die die Bevölkerung überhaupt erstmal aufklärt, was ist denn ein Biosphärenreservat, was ist jetzt unsere Rolle hier? Na gut, jedenfalls das Wissen darüber, dass ein Biosphärenreservat was Tolles ist und für alle auch Gutes im Gepäck hat, musste erstmal zu den Menschen gebracht werden. Und das sollten wir als Naturwacht tun. Aber dazu mussten wir selber erstmal wissen, was es ist.
Ich wollte gerade sagen, die mussten es ja selber erstmal kennenlernen.
2 Jahre auf der Schulbank und eine berufsbegleitende Weiterbildung absolviert. Und das war so eine tolle Zeit. Wir hatten solche super Lehrer. Das waren alles arbeitslos gewordene Akademiker aus der Akademie der Wissenschaften, Biologen, Bodenkundler, Moos- und Moorspezialisten, Säugetierspezialisten. Also alles Mögliche, und die haben uns unterrichtet. Und diesen Lehrplan, den hat Eberhard damals verantwortet, zusammen mit Beate Schwieger und auch eine ganz wichtige Person hier im Gebiet. Ja, und dann haben wir das alles gelernt und das war super. Und dann gab es eine Prüfung und dann hat uns Platzek unser Zertifikat überreicht.
Wie viele Menschen leben hier eigentlich?
Na, jetzt sind es wohl noch so 28.000. Wir haben auch Schwund, also angefangen haben wir
werden
mal
Werden
weniger. Wir haben mal mit 32.000 begonnen. Mhm. Und das ist aber eben wahrscheinlich durch das Sterben alter Leute bedingt. Wir haben auch Zuzug, sehr oft oder sehr gerne auch aus Städten, aber sehr oft auch nur als Zweitwohnsitz, die eben in den Städten bleiben und nur am Wochenende oder zum Urlaub dann herkommen. Ja, so viele Menschen leben hier. Das heißt, es ist eine der dünnst besiedelten Landschaften Deutschlands überhaupt. Und das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass wir noch so einen Naturreichtum haben, weil so wenig Mensch da ist.
Aber der Mensch ist eben nicht verboten. Und nicht nur der Mensch ist nicht verboten, sondern auch das Arbeiten, das Wirtschaften ist nicht verboten. Was ist in der Biosphäre erlaubt?
Man muss vielleicht mal über die Zonierung sprechen.
Drei
Bei
Zonen
Biosphärenreservaten gibt es. Ist es Vorschrift laut UNESCO-Definition zu zonieren in Zone 3. Das ist die Wirtschaftszone, wo im Grunde jede Wirtschaftsform erlaubt ist, bis auf große Industrien, Riesenhotels und sowas geht nicht. Dann die Zone 2, das sind Naturschutzgebiete, die mit Einschränkungen versehen sind, wo eben nicht alles erlaubt ist. Ich meine, Naturschutz sagt das Wort schon, Naturschutzgebiete hat die Natur Vorrang. Und dann gibt es innerhalb dieser Naturschutzgebiete nochmal 3% Kernzone. Da erlauben wir uns zu sagen, hier hat Natur das Sagen und da halten wir uns mal raus. Das sind insgesamt 4.000 Hektar im Biosphärenreservat Schorf-Heide-Kurin. Das ist wirklich nichts im Verhältnis zu den 130.000 Hektar der Gesamtfläche. Und trotzdem war es eine große Mühe, zum Beispiel Förstern beizubringen, dass in der Kernzone keine Buche mehr gefällt wird. Und wenn die noch so schön gewachsen ist und auch die Eichen und wenn die noch so teuer wären im Verkauf, die bleiben stehen. Das war nicht leicht, aber irgendwann haben sie es begriffen.
Was haben Sie da erlebt? Also wenn Sie da als Rangerin oder wie haben Sie sich genannt?
Na, Naturwacht, aber Naturwacht. Heute heißen Sie lieber Ranger, na okay. Meinetwegen.
Gut, also als Naturwacht dann hingegangen sind und den Leuten das erklärt haben, da werden Sie ja mit ein bisschen Vorbehalt.
Oh, es gab Zeiten, da wurde uns nachgerufen, grüne Stasi, früher durften wir nicht in den Wald wehen, Stasi, heute verbietet ihr alles. Aber das hat sich relativ schnell erledigt, weil wir erstens mal die Sprache der Leute sprachen, die Naturwächter, das waren ja sehr oft Leute aus den Dörfern, die da wohnten, mit mir inbegriffen. Dann waren wir wirklich vor Ort, haben in jeden Briefkasten unsere Gebietszeitung gesteckt, in denen immer wieder erklärt worden ist, berichtet worden ist, was planen wir, was wollen wir, was ist das Gute am Biosphärenreservat. Und das Gute war eben wirklich solche Nutzungen wie Fischerei, Handwerk, biologische Landwirtschaft, aber auch konventioneller Landbau sind hochwillkommen. Wir wollen mit den Leuten gemeinsam etwas entwickeln und aufbauen. Und das haben ganz viele begriffen. Und sehr viele sind extra hergekommen.
Also sind wir jetzt schon tief eingetaucht in die Biosphäre und wie eben Mensch und Natur, wie da versucht wird, auch der Ausgleich zu schaffen und zusammenzuleben. Das ist aber tatsächlich im Moment, gibt es da verschiedene Herausforderungen. Die Realität 2026 ist eben, dass Land Brandenburg will die Verordnung, die Biosphärenverordnung entstauben, in Anführungsstrichen, und Herausforderungen unserer Zeit anpassen, so heißt es. Stichwort Entbürokratisierung. Was das aus Sicht von Beate Blahi, die mich heute eingeladen hat, bedeutet, dazu kommen wir gleich, aber vielleicht sollten wir uns noch einen Musiktitel erlauben. Was würden Sie denn jetzt an dieser Stelle gerne hören?
Ja, an dieser Stelle würde ich ganz gerne das Lacrimosa hören, denn es ist im Grunde ein ganz trauriger Zeitabschnitt, in dem ich jetzt lebe. Und da kann ich wirklich nur Tränen drüber vergießen. Eine so großartige Entwicklung kastrieren zu wollen, zurückzudrehen, was an Fortschritten erreicht ist, das ist kurzsichtig für schnellen Gewinn, um danach in ein noch tieferes Loch zu fallen.
Also gibt es jetzt eben tragische Musik von
Wolfgang Amadeus Mozart wird uns das Lacrimosa schenken, ja.
Sie hören das Gespräch auf Radio 3 vom RBB und es kommt heute aus dem Biosphärenreservat Schorfheide-Korin aus der Uckermark. Hier wohnt Beate Blahi.
Da kommt der Falke, jetzt füttert er.
Jetzt sehen wir hier tatsächlich noch oben an der Scheune den Falken.
Traumfalken. Da brüten die drin.
Ja, also es ist wirklich ein Geschenk, hier rausfahren zu dürfen. Und dieses Geschenk, das haben Sie gerade erzählt, das haben auch viele wahrgenommen, angenommen. Wir waren an den Anfängen der Schorfheide, also des Biosphärenreservates. Und eben, Sie haben erzählt, wie Sie die Leute auch so ein bisschen mitnehmen wollten auf dem Weg, jetzt tatsächlich Naturschutz und das Wirtschaften unter einen Hut zu bringen.
Wir haben in der Verordnung zu stehen, schrittweises Entwickeln der Landwirtschaft zum ökologischen Landbau. Und das ist ja wirklich auch eine Zukunftsentscheidung.
Haben sich viele mitnehmen lassen?
Ja. Im Biosphärenreservat gibt es die europaweit größte Zone des ökologischen Landbaus, eine zusammenhängende Zone von 20.000 Hektar. Das suchen wir mal in Deutschland.
Sie haben gesagt, früher haben Ihnen die Leute zum Teil nachgerufen, grüne Stasi. Wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Das ist ja jetzt eine ganz schön lange Zeit, 36 Jahre.
Das hat sich völlig verändert. Inzwischen gibt es viele Menschen, die das Biosphärenreservat als positiv für sich selbst bewerten, für den eigenen Lebensstil. Viele, die eben deswegen auch hergezogen sind, gerade Künstler, die sowas erkennen. Dann auch Handwerker, die unser Prüfzeichen beantragt haben. Und jeder Betrieb, der sich danach zertifizieren lässt auf Umweltverträglichkeit, auf regenerative Energienverwendung, auf Verwendung von schadfreien, wenn es ein Hotel ist, Putzmittel oder ähnliches. Es gibt lange Prüfkataloge. Der kann dieses Prüfzeichen erwerben und auf seine Produkte kleben, als Aufkleber, als Zeichen in der Speisekarte, wie auch immer, und damit Werbung betreiben. Und das ist ganz doll angenommen worden. Ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf. Es dürften 60 Prüfzeichenträger im Biosphärenreservat sein, die quasi mit ihrem Standort, mit der Tatsache, im Biosphärenreservat zu leben, Werbung machen dürfen und damit auch tatsächlich einen ökonomischen Wert erwirtschaften. Denn auch das ist natürlich wissenschaftlich untersucht worden. Genauso wie gefragt worden ist inzwischen schon zweimal im Abstand von 10-12 Jahren, wenn heute Sonntagsfrage, wenn heute das Biosphärenreservat, wenn Sie es abschaffen dürften, würden Sie es abschaffen wollen oder wollen Sie es behalten? Und beim ersten, sowohl als auch beim zweiten Befragen der Bevölkerung sind wir super gut weggekommen mit 75% Fürsprache, sogar 90% insgesamt, wenn man die neutralen Stimmen mitzählt. Das heißt also, die Biosphäre ist angekommen bei den Leuten und sie haben begriffen, worum es eigentlich geht. Es geht um ihre Heimat, um ihre Landschaft, um ihr Wohlergehen.
Sie waren ja jahrelang in der Verwaltung hier vom Biosphärenreservat tätig, inzwischen nicht mehr.
Ich bin schon lange im Ruhestand.
Also was man so Ruhestand nennt.
Was man so Ruhestand nennt, das stimmt.
Weil morgens um 6, glaube ich, haben Sie gesagt.
Na, 5:30 stehe ich auf. Aber das ist für einen Landmann nichts Besonderes. Mhm. Und da ist auch heller Tag. Eigentlich kann man um 4 aufstehen.
Wir waren jetzt gerade dabei, also auch nochmal so zu überlegen, wie funktioniert eigentlich diese ganze Biosphäre hier. Es gibt also einmal die Verwaltung, die eben auch Ideen anregt und auszeichnet. Es gibt aber auch ein Kuratorium.
Das Kuratorium, das ist auch eine Vorschrift oder eine Bedingung, das gehört zum Biosphärenreservat und da sollen aktive Akteure aus dem Biosphärenreservat sich versammeln, also Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Handwerksmeister, Landwirtschaft, Naturschutz, verschiedene Branchen und Gremien, die dort vertreten sind, vor allen Dingen auch Amtsdirektoren und Bürgermeister, die mitreden sollen und Vorschläge machen können. Und
damit nichts über ihren Kopf hinweg.
Genau, damit sie gehört werden in ihren eigenen Interessen und auch Berücksichtigung finden bei Entscheidungen.
Es gibt Stimmen in diesem Kuratorium, die wünschen sich dringend eine Änderung der Verordnung der Biosphäre. Was befürchten Sie da? Sie haben es ja eben schon angesprochen, dass Sie da Schlimmes befürchten.
In der Bundesrepublik Deutschland hat es vor einiger Zeit eine Änderung im Baugesetzbuch gegeben, die das Bauen im Außenbereich zum Beispiel erleichtern soll, vor allen Dingen auch erleichtern soll, Windräder etwa in Landschaftsschutzgebieten zu errichten oder auch in Wäldern. Und das sind Initiativen und Entwicklungen, die wir im Biosphärenreservat überhaupt nicht haben wollen. Vor allen Dingen wollen wir nicht gleich behandelt werden wie diese Landschaftsschutzgebiete in der Bundesrepublik, sondern wollen weiterhin unseren besonderen herausgehobenen Schutzstatus behalten, den die UNESCO uns ins Stammbuch geschrieben hat. Und das genau ist die Zielrichtung des Kuratoriums, verschiedener Vertreter des Kuratoriums, die sagen, nee, wir wollen das aber so wie überall und wir wollen, der Plan ist, 300 Meter im Umkreis um Gemeindeinnengrenzen zu öffnen für Entscheidungen der Gemeinde, die dann selber sagen kann, da lasse ich den Bau zu, da lasse ich den Bau zu. Und das würde 20% der Gesamtfläche des Biosphärenreservates betreffen. Das können wir wohl nicht wollen.
Sie haben ja vorhin gesagt, mit welcher großen Zustimmung eigentlich die Menschen, dieses Biosphärenreservat angenommen haben. Wie kommen Gemeinden dazu? Da muss es ja irgendwelche Probleme geben, die sie dazu veranlassen, jetzt diese Grenzen aufweichen zu wollen.
Ja, das sind natürlich immer die Interessenskonflikte. Eine Gemeinde, die hat normalerweise leere Kassen. Und sie wird immer Interesse daran haben, diese zu füllen, womit auch immer. Und wenn sie sich ein paar Windräder rundherum stellt, die Pachtsummen, die dafür gezahlt werden, sind ja gigantisch. Dass wir damit aber unsere Lebensgrundlagen beschädigen, das wird ja erst später bemerkt. Erstmal haben wir wieder Geld in der Kasse. Es sind also immer ökonomische Zwänge, die dahinter stehen. Ich will die Gemeinden gar nicht dafür beschimpfen, dass sie solche miserable Lage haben, denn es geht ja allen Kommunen deutschlandweit so. Höre ich überall, die Kassen sind leer. Aber wir können doch nicht die Natur dafür bezahlen lassen, dass unsere Kassen leer sind. Wir müssen andere Wege finden. Und Landschaftsschutzgebiet nach Biosphärenreservatslesart zu öffnen für Windräder, für PV-Freiflächenanlagen, ist der falsche Weg.
Wo Sie gerade die erneuerbaren Energien ansprechen, erklären Sie mal, wofür Sie die Grenzen sind, weil Sie sind ja nicht gegen Erneuerbare.
Ganz und gar nicht. Ich sehe
Sie haben, wenn ich das gesehen habe,
ich habe selber Solarthermie und Photovoltaik. Und nutze die Sonne sehr gerne und gut für meine Energieerzeugung. Und genau das wäre der Weg, dass man vielen kleinen Nutzern das ermöglicht. Aber das ist eben nicht im Interesse der Akteure, sondern es soll groß geklotzt werden. Im LSG kann man doch wohl mal so ein paar Hektar versiegeln und die Dinger dahinstellen. In einer eiszeitlich geprägten Bilderbuchlandschaft, das verträgt sich nicht. Wir haben so viele Parkplätze, flache Dächer von Einkaufszentren, Deponien, abgedeckte, wo PV draufstehen kann, Industriegebiete. Die sind alle noch nicht bis zum Ende ausgereizt. Und schon jetzt, das hat die Leiterin des Biosphärenreservates, Frau Dr. Winter, ausgerechnet, erzeugen wir hier 130% der Energie, die wir selbst verbrauchen. Das heißt, jeder Investor, der jetzt kommt und sagt, ich arbeite für die Zukunft, ich erzeuge regenerative Energie, der arbeitet für seine Kasse und nicht fürs Allgemeinwohl. Und darum muss es gehen, vor allen Dingen in einem Biosphärenreservat, wo es eben Mensch und Natur heißt, sowohl menschliche Nutzung als auch Naturschutz, dass man den Naturschutz nicht immer wieder bezahlen lässt dafür, dass wir unsere Ziele weiterverfolgen.
Wie funktioniert jetzt Verständigung, wenn diese beiden Seiten argumentieren. Jeder von sich überzeugt, das Richtige zu tun.
Es gibt Gremien, es gibt Beratungsrunden, die sich regelmäßig treffen mit den Kreisverwaltungen und der Biosphärenreservatsverwaltung. Und es gibt eben die Bürgerinitiative, die jetzt regelmäßige Treffen veranstaltet hat. Wir sind Biosphäre, die die Leute einlädt, um genau solche Dinge zu bereden, die vor allen Dingen überhaupt erstmal erklärt bekommen, worum es geht, worin die Gefahren bestehen, die die Bürgerinitiative sieht.
Wie verankert ist die Bürgerinitiative innerhalb der Bevölkerung hier?
Ich weiß, da könnte man ja denken, naja, das sind die Akteure, genau, die man ja so kennt, die Grünen. Und das ist genau nicht so. Die Bürger selbst, die meistens ja gar keine Stimme erheben, die sind wirklich zu Hunderten zu diesen Treffen geströmt, hatten Fragen, wollten mitreden und haben auch immer wieder bestätigt, nee, also unsere Biosphäre, das wollen wir so nicht. Wir wollen da nicht das und jenes, was eben zu befürchten ist, eine Verschlechterung der Schutzbemühungen.
Kampfesmut verloren haben Sie nicht, habe ich den Eindruck, oder?
Na, das passiert erst, wenn ich auf der Bahre liege.
Im Gespräch mit Beate Blei. Der letzte Musikwunsch. Was haben Sie als letztes für
uns? Ach, die Dire Straits, die habe ich ja schon zu DDR-Zeiten, hat mir mein Westcousin eine Platte gebracht und die habe ich so gerne gehört, die musste immer zulaufen. Nur ist sie schon ganz abgenuddelt, dann habe ich mir eine CD angeschafft. Und Brothers in Arms, das ist ein toller Titel, den höre ich gerne.
Den hören wir jetzt zusammen, Beate Blei. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und jetzt können Sie sich auch wieder den Kranichküken widmen, die ja doch eine ganze Menge an Pflege und Aufsicht brauchen.
Na, und jetzt ganz viel Geduld aufgebracht haben. Jetzt gehe ich mit Ihnen ein bisschen auf die Wiese.
Jetzt wird ein Spaziergang gemacht.
Genau.
Ich bin Katrin Heise und empfehle die Radio 3 App oder ARD Sounds, wenn Sie unsere Gespräche noch einmal hören wollen. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit den Dire Straits.
These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll know.